Vorlesung. Wir sind noch immer bei den Wurzeln der Umweltkrise, und zwar eben sekundäre Ursachen. Zuerst haben wir über die Aspekte in der biologischen Grundausstattung des Menschen gesprochen. Aber jetzt sind wir eh bei dem Thema Strategien der Machtausdehnung und Machterhaltung. Das hat immer wieder Imperien gegeben, das heißt eben Länder, die andere mit Gewalt unterdrückt haben. Denken wir an die Römer. Und die haben auch den schönen Spruch geprägt, teile und herrsche, divide et impera. Ich muss sozusagen meine Gegner, ich muss verhindern, dass sich die einigen, weil dann sind sie stark. Ich muss verhindern, dass es, ich muss sie sozusagen, immer wieder muss ich mit Spaltungstechniken dafür sorgen, dass es keine Einheit gibt. Und da gibt es natürlich auch wichtige Beispiele. Die Engländer waren ja da Meister, also das British Empire, das riesengroß war. Früher waren die Spanier die Dominanten, aber dann die Engländer. Und die Engländer haben zum Beispiel eben Indien erobert, ein riesiges Land voller Reichtümer auch, nicht? Allein die Textilmanufaktur, die dort war, und vieles andere mehr. Und die Engländer haben begonnen, die Hindus und die Moslems gegeneinander aufzubringen. Und da wurde Hindu-Tempel angezündet, da hat man gesagt, ja, das waren die Moslems, und dann umgekehrt eine Moschee, das waren jetzt die Hindus. Und so hat man das Volk gespalten, Unruhen erzeugt, und dann sind die Engländer gekommen mit starker Hand und haben Ordnung geschaffen, haben einige Potentaten installiert, die nach ihrer Pfeife getanzt haben, und so haben sie das riesige Land unter Kontrolle gehabt. Und ja, also zum Freiheitskampf Indiens habe ich ja schon ein bisschen was gesagt. Also das ist eine universelle Methode, dass man verhindert, dass die potenziellen Gegner sich einigen. Und das war auch die langjährige Doktrin der Briten, Balance of Power. Es war völlig klar, dass am Kontinent, am eurasischen Kontinent, dass der ein potenzieller Konkurrent von Großbritannien ist. Großbritannien war eine Seemacht, hat Kolonien über See gehabt, aber sozusagen keinen Einfluss sozusagen strategisch auf Eurasien. Und da war völlig klar, das ist auch ein berühmter Vortrag gewesen in den 1920er Jahren, glaube ich, oder noch früher, von einem gewissen Mackinder. Der hat von der Herzlandtheorie berichtet, der hat diese Herzlandtheorie aufgestellt. Wer das Herzland beherrscht, der kann die Welt beherrschen. Und das Herzland ist sozusagen Europa und Eurasien. Und daher war völlig klar, also man muss verhindern, dass in Europa Frieden herrscht. Und das haben die Engländer perfekt inszeniert. Und die Amerikaner haben das übernommen nach dem Zweiten Weltkrieg. Und da gibt es eben auch ganz offiziell zugängliche Quellen, die alle in die gleiche Richtung deuten. Zbigniew Brzeziński, ein polenstämmiger Geostratege, der hat viele amerikanische Regierungen beraten, der hat auch ein berühmtes Buch geschrieben. Ich glaube, der Global Chessboard auf Deutsch heißt es, die einzige Weltmacht. Und da beschreibt er eben genau die Strategien, was die Amerikaner tun müssen, dass sich auf Europa dass sich in Europa keine Einigkeit bildet. Und da war das erklärte Ziel, dass man insbesondere Westeuropa, besonders Deutschland und Russland, die dürfen nicht friedlich kooperieren, weil das ist die Konkurrenz dann. Also diese Sachen, die spielen alle eine gewaltige Rolle. Rainer Mausfeld, den ich schon mehrmals erwähnt habe, ein emeritierter Professor für Psychologie und Kognitionsforschung der Uni Kiel, hat das sehr klar auch immer wieder in Vorträgen dargelegt, dass es sozusagen verschiedene Methoden der Unterdrückung gibt oder der Beherrschung anderer. Das eine ist Gewalt, Hard Power, und da der Mensch nicht beherrscht werden will, einen gewissen Freiheitsdrang hat, gibt es Abwehr gegen diese Hard Power. Also wenn jemand mich mit Gewalt unterdrücken will, ja, dann wehre ich mich in irgendeiner Weise dagegen. Und da entsteht ein gewisses Revolutionspotenzial. Und Hard Power hat eben auch sozusagen ihre Kosten. Da ist eine Menge erforderlich an, was ich jetzt, Polizeigewalt, Überwachung und weiß ich was alles. Und da ist man dann dahinter gekommen, es gibt ja raffiniertere Methoden, und das ist dann Soft Power, Meinungsmanipulation, und das geht zurück auf Erkenntnisse auch des Sigmund Freud. Er hat ja einen Neffen gehabt, den Edward Bernays, der hat von seinem Onkel viel gelernt, und der wurde dann der Guru der Public Relations, also der Werbefachmann, den man hinzugezogen hat, wenn man die Meinung des Volkes ändern wollte. Und da gibt es die eine Geschichte, die interessant ist. Die Tabakindustrie hat natürlich auch Expansionsgelüste gehabt, und früher mal war es verpönt, dass Frauen geraucht haben. Aber das ist natürlich ein schöner Markt, wenn Frauen auch rauchen. Und jetzt ist der Bernays von der Tabakindustrie sozusagen angeheuert worden, Strategien zu entwickeln, wie man den Umsatz steigern kann. Und da hat er dann die schöne Idee gehabt, bei einem Feiertag, einem amerikanischen Feiertag, wo es so Aufmärsche gibt, dass die Frauen mit Fackeln der Freiheit auftreten. Also die Zigarette als Zeichen der Emanzipation. Also wir sind ja gleichwertig wie die Männer. Wir rauchen jetzt in der Öffentlichkeit. Und das war ein durchschlagender Erfolg, und das hat dazu beigetragen, dass viele Frauen sich das Rauchen angewöhnt haben. Also diese Sachen. Dann war auch eine Sache: Der amerikanische Präsident Wilson hat im Ersten Weltkrieg erklärt, also Amerika bleibt neutral, hat damit auch die Wahlen gewonnen. Die Amerikaner wollten nicht in den Krieg ziehen. Und dann aber, das ist auch etwas, was immer wieder deutlich wird, wenn man sich die Quellen anschaut, an Kriegen sind auch die Banken immer wieder schuld gewesen oder sehr stark beteiligt gewesen. Amerikanische Bankhäuser haben den Engländern und Franzosen gewaltige Kredite gegeben für den Ersten Weltkrieg. Und dann war irgendwann klar, sie gewinnen den nicht, diesen Krieg. Und jetzt sind die Banker beim Wilson vorstellig geworden, weil sie haben gefürchtet, dass sie umfallen um die Kredite, wenn die Franzosen und die Engländer, denen sie Milliarden Kredite gegeben haben, nicht gewinnen, und haben sozusagen den Einfluss auf den Präsidenten geltend gemacht, dass die USA in den Krieg eintritt, und dann sozusagen zum Sieg führt, und dann kriegen sie ihr Geld zurück, weil dann können sie die Verlierer ausplündern. Und so ist es dann auch geschehen. Und da war auf einmal klar, jetzt muss der Präsident eine 180-Grad-Wende machen. Gewonnen hat er damit, dass er neutral bleibt, und jetzt will er aber den Krieg. Und da ist auch die Werbeindustrie massiv aktiv gewesen, mit dem Edward Bernays, glaube ich, an der Spitze. Und da haben sie eben auch schöne Sprüche entwickelt, ne? Also einen Krieg, um alle Kriege zu enden, ne? Und ähnliche Sprüche. Und da ist dann unglaubliche Propaganda gemacht worden. Also es gibt zum Beispiel ein Buch von einem Engländer, von Sir Arthur Ponsonby. Und dieses Buch heißt Lügen in Kriegszeiten. Das ist in den 1920er Jahren erschienen und beschreibt die Lügen der Kriegspropaganda. Also auch etwas ganz Aktuelles. Also die Softpower, die unterläuft die Gegenwehr, indem sie die Psyche anspricht. Und wir haben ja schon davon gesprochen, dass Gefühle in vieler Hinsicht wirkmächtiger sind als der Verstand. Und wenn ich jetzt, das ist ein Kern der Propaganda, sozusagen den Gegner verteufle, naja, dann läuft alles schon ganz anders. Da gelten dann vernünftige Argumente nimmer. Da sagt man dann, ja, es klingt ja gut, aber wenn dieser Teufel da so kommt, dann ist es sicher Versuch, uns über den Tisch zu ziehen und so weiter. Also diese Methoden, die sind also wirklich ganz perfid. Was auch entscheidend ist für die Wirksamkeit von Massenbeeinflussung sind natürlich die Medien. Rainer Mausfeld hat ja auch sehr klar darauf hingewiesen, dass Wahlen das Uninteressanteste einer Demokratie sind. Das Kernstück der Demokratie ist der öffentliche Debattenraum. Das heißt, alle wesentlichen Fragen, die müssen von allen Seiten und Perspektiven her diskutiert und beleuchtet werden. Nur dann kann eine vernünftige Entscheidung gefällt werden. Und da ist für mich ein Beispiel, das ich erlebt habe, ganz entscheidend als Beispiel einer demokratischen Entscheidung. Und zwar ist es eben die Frage Atomenergie in Österreich gewesen. Also man hat Anfang der 1970er Jahre begonnen, ein Atomkraftwerk zu bauen. Geplant waren insgesamt drei. Und da ist man mit großer Fortschrittseuphorie herangegangen. Es gab damals auch in allen Schulen den Film Unser Freund, das Atom. Ein hervorragend gemachter Walt Disney-Film über Atomspaltung, Kernenergie und wie super und fortschrittlich das ist, dass da irgendwelche Schäden damit verbunden sein könnten, das kommt in dem großartigen Film überhaupt nicht vor. Ja, und es hat sich aber dann eben eine Diskussion entsponnen und es wurde immer der Widerstand immer größer. Die Medien haben zunächst einmal sich nicht so wirklich getraut einzusteigen, weil es war damals eben auch so wie heute vielleicht in manchen Gebieten ebenso, dass man sagt, bitte, bist du Atomphysiker, bist du ein Kerntechniker, ja, dann halt dich doch raus, du verstehst ja nichts davon. Das ist eine Frage, wo die Experten das Sagen haben. Und da hat sich kaum jemand kritisch was zu sagen getraut, weil man kann sich ja da nur blamieren, nicht? Weil man da mit einem Experten in Konflikt tritt. Und wie schon mehrmals erwähnt, ich war ja durch einen merkwürdigen Zufall, bin ich im Kernforschungszentrum gelandet, im Strahlenschutzinstitut, und habe aus nächster Nähe eben erlebt, wie man in der Praxis mit Strahlung umgeht, was das, wie die Einstellung der Leute ist, die die anderen vor der Strahlung schützen sollen. Und habe da also die haarsträubendsten Geschichten erlebt, ich könnte da stundenlang erzählen. Und für mich war sozusagen ein Schlüsselerlebnis, dass der wissenschaftlich-technische Direktor des Kernforschungszentrums, der Herr Professor Michael Higatzberger, dass der einmal im Rundfunk gesagt hat, es wird immer wieder behauptet, Strahlung erzeugt Krebs. Das Gegenteil ist richtig, mit Strahlung heilt man Krebs. Und da habe ich immer gedacht, also das ist wirklich zu viel. Entweder ist es sträfliche Dummheit oder sträfliche Irreführung der Bevölkerung. Und ich als junger Wissenschaftler, der von Steuergeldern lebt, habe eigentlich die Verpflichtung, das auch nach außen zu tragen und zu sagen, so rosig ist es nicht und was da läuft, ist gefährlich. Und so habe ich begonnen, gegen große innere Widerstände. Ich war ja immer ein sehr braver, folgsamer Mitarbeiter. Und wenn man dann Kritik übt, dann hat man gleich so, wird man gleich so in das Eck des Querulanten oder Nestbeschmutzers gerückt. Also zum Beispiel habe ich im Labor erhöhte Strahlung gemessen. Ja, was ist da los? Ja, dann bin ich drauf gekommen, im Stockwerk drunter wird mit jungen Bundeswehrsoldaten werden da Übungen gemacht und die haben eine unglaublich starke Strahlenquelle gehabt. Die hat da durchgestrahlt. Ich habe das im Labor gemerkt. Ja, da habe ich den Chef angerufen und gesagt, ja, was ist da los? Ja, das ist ja nur eine Übung. Habe ich gesagt, ja, eben. Da könnten wir ja schwächere Quelle nehmen und die Messinstrumente auf einen empfindlicheren Bereich stellen. Wieso fragt er sowas? Das ist ja, also es gab da eine Menge Sachen und irgendwann ist da Widerstand in der Öffentlichkeit, da gab es dann auch Kundgebungen und Demonstrationen und tolle Liedermacher, die haben fantastische atomkritische Lieder gemacht, umweltkritische Lieder gemacht und so weiter. Und die Regierung hat beschlossen, wir machen eine Informationskampagne. Und in diese Informationskampagne hat man auch die unbequemsten Kritiker einbezogen. Also ich war damals, nachdem ich von Seibersdorf weggegangen bin, in einem kleinen Institut für Umweltwissenschaften und Naturschutz und habe mit meinem Freund Edi Gruber, einem Strahlenchemiker, auch etliche Publikationen gemacht, unter anderem eben auch das wissenschaftliche Buch Radioaktivität und Umwelt im Gustav Fischer Verlag erschienen. Das finden Sie auch auf meiner Homepage eingescannt. Und damit war ich sozusagen ein einigermaßen gesuchter Vortragender und Diskussionspartner und habe sozusagen den eingeladenen Atomexperten aus dem Ausland habe ich sozusagen vor Publikum die Stirn bieten können und habe eben auch erkannt, wie infam es eigentlich ist, wie Leute, die allerdings ohne wissenschaftlichen Jargon Kritik üben, wie man die ganz leicht ins unwissenschaftliche Eck abdrängen kann. So, jedenfalls haben wir damals unser kleines Institut den Auftrag gekriegt, vom Ministerium 100 Fragen zu formulieren, vor Inbetriebnahme des Atomkraftwerks geklärt sein sollten. Und da haben wir 135 Fragen haben wir abgeliefert. Die sind dann in 10 Themenbereiche gegliedert worden. Abfall, nuklearen Abfall, also Atommüllfragen, Unfallrisiko, Wirtschaftlichkeit, medizinisch-biologische Fragen, also insgesamt 10 Fragenkomplexe. Dann hat man wieder gesagt, so und jetzt nennt uns kompetente Leute, die kritisch zur Kernenergie sind. Und das haben wir auch halt nach bestem Wissen gemacht. Und dann sind 10 Diskussionsgruppen zusammengestellt worden, und zwar kontroversiell. Da waren, weiß ich, 3 Atomkritiker, 3 Atombefürworter. Und die haben dann diese Fragen für ihre Thematik zugewiesen bekommen und haben zunächst 1, 2 Sitzungen im geschlossenen Raum unter sich gehabt. Da konnten sie sich einmal einstimmen und Widersprüche klären. Und dann wurde zu jedem dieser Themen eine große Veranstaltung in den Bundesländern gemacht. Und da ist es dann hoch hergegangen. Da haben dann die Medien, die früher nicht sich getraut haben, in der Atomfrage irgendwas von sich zu geben, weil das Eisen zu heiß war und sie sich nicht getraut haben, die haben dann auf einmal gesehen, Moment, da gibt es ja leibhaftige Universitätsprofessoren, die mit klaren Argumenten gegen die Atomenergie sind. Und da sind dann auf einmal in den Medien Pro- und Kontra-Beiträge erschienen. Und das ist 2 Jahre lang, ist da in den Medien, in den Nachrichten, im Club 2 diskutiert worden. Der Club 2 war ja überhaupt eine legendäre Einrichtung. Damals hat es 2 Fernsehsender gegeben, und wer sich interessiert hat, hat bei irgendeinem kritischen Thema sich den Club 2 angeschaut. Der war von, ich glaube, so 10 Uhr am Abend, und Open End ist oft bis nach Mitternacht gegangen. Und da sind sich ungeschützt die Konfliktpartner gegenüber gesessen. Da hat man Gelegenheit gehabt, mit dem Verbundgeneraldirektor, mit dem Herrn Minister XY zu diskutieren. Und muss auch sagen, Bundeskanzler Kreisky war insofern auch ganz offen. Er war zwar engagiert für die Inbetriebnahme von Zwentendorf, aber ich hatte Gelegenheit, wenn da ist zum Beispiel ein ganz prominenter amerikanischer Strahlenmediziner in Wien gewesen, da haben wir am nächsten Tag bei Kreisky einen Termin gehabt und haben mit ihm unter 8 Augen reden können. Also es war damals eine ganz offene Debatte, und 2 Jahre lang war der öffentliche Debattenraum zur Frage Zwentendorf, ja oder nein, intakt. Da ist Pro und Contra gewesen. Und es ist ja völlig klar, dass jedes Ding nicht nur 2 Seiten hat, sondern wir haben ja schon davon gesprochen, jeder Mensch lebt in einer anderen Wirklichkeit, die das Ergebnis von Information ist. Und zu glauben, die eigene Sicht der Dinge ist die einzig wahre, ist auf jeden Fall falsch. Und sozusagen in einer komplexen Sache, wo es viele verschiedene Arten von Betroffenheit gibt und viele, viele Aspekte, den der Experte gar nicht bedenken kann, ist es wichtig, dass all diese Perspektiven zur Geltung kommen. Und das war damals wirklich 2 Jahre lang der Fall. Und das Ergebnis war eine ganz knappe Mehrheitsentscheidung für das Nein. 30.000 Stimmen haben damals den Ausschlag gegeben. Und aus diesem Ergebnis kann man eine ganze Reihe Schlüsse ziehen. Erstens einmal, ganz wichtig war, dass eben diese Diskussionen stattgefunden haben. Dann dieser knappe Erfolg, der macht es dann auch, oder der berechtigt dann zu der Aussage, dass tausende Aktivistinnen und Aktivisten sagen konnten, ohne mich wäre es nicht gegangen. Wenn ich nicht da Flugzettel verteilt hätte oder dies und die Diskussionen gemacht hätte, hätten wir es nicht gewonnen. Also es war, alle Beiträge waren wichtig. Eine andere ganz entscheidende ein entscheidender Umstand war für den Erfolg erforderlich. Es gab damals ja auch sozusagen politische Lager, ganz entschieden. Also da gab es verschiedene sogenannte K-Gruppen, also Marxisten, Maoisten, ich weiß jetzt gar nicht, da gab es noch einige andere. Also es gab da ganz ultralinke Gruppen und es gab natürlich auch rechte Aktivisten und viele andere mehr. Und zunächst einmal kann ich mich auch noch an frühere Diskussionen erinnern, wenn man so ist, wie ich war damals erzkonservativ. Für mich waren die Linken, die 68er, die waren mir gar nicht sympathisch, diese frechen Lümmeln, die da an der Universität sich da so wild aufführen, diese Rotzburm, die sollen zuerst einmal was lernen und dann kritisieren, aber nicht vorher kritisieren und respektlos mit den Professoren da umspringen und so weiter. Vor allem einer, der zwar sehr eloquent und charismatisch war, aber der ist mir so auf die Nerven gegangen. So, und auch eine Geschichte eben damals, eben in den 1975 war das, 74, es eine interdisziplinäre Studie gegeben, im Auftrag vom Bundeskanzleramt. Und da wurden vor allen Dingen so Jungwissenschaftler aus der linken Szene wurden da einbezogen. Und da war ich Assistent an der BOKU, im Institut für Zoologie und habe gerade mit meinem Kompagnon Edi Gruber an dem Taschenbuch Radioaktivität und Umwelt gearbeitet. Und da ist ein Kollege von der Lebensmitteltechnologie, so hat es damals geheißen, gekommen und hat gesagt, du arbeitest doch über Umwelt und wir machen jetzt da diese interdisziplinäre Studie über das Gesundheitswesens, Systemanalyse des Gesundheitswesens in Österreich und kannst du nicht einen Beitrag Umwelt und Gesundheit machen? Und ich habe gesagt, ja du, ich habe gerade keine Zeit, weil ich arbeite an Radioaktivität und Umwelt, aber ich kann Radioaktivität als Krankheitsfaktor anbieten, als Beitrag für diese Studie. Ja, das ist gut. Das Geld war schon vergeben, also wir haben sozusagen um Gottes Lohn unseren Beitrag gemacht. Radioaktivität als Krankheitsfaktor, gesellschaftliche Probleme einer expandierenden Kernenergieproduktion und haben den Auftrag auch gehabt, gesellschaftskritisch vorzugehen. Ja, und mein Freund Hedi, der auch ein engagierter Sozialdemokrat war, der hat sich das auch nicht zweimal sagen lassen und da haben wir also ziemlich polemische Sachen auch hineingeschrieben in unseren Beitrag. Also zum Beispiel war das Gesundheitsministerium ganz stolz auf Strahlenschutzgesetz, das sie gemacht haben. Und wir haben dazu geschrieben, was vor Inkrafttreten des Strahlenschutzgesetzes verboten war, nämlich Menschen zu nichtmedizinischen Zwecken zu bestrahlen, ist seitdem erlaubt. Um diesem Tatbestand auch in der Benennung Rechnung zu tragen, wäre es von Strahlenschutzgesetz in Bestrahlungserlaubnisgesetz umzubenennen. Und ähnliche Geschichten. Es gab damals Orgelpropaganda der E-Wirtschaft. Und auch da haben wir kritische Beiträge geleistet. Ja, und eben, um auf den Punkt zu kommen, wir haben dann unseren Beitrag abgeliefert und da gab es dann ein Treffen all der Beteiligten an der Studie Systemanalyse des Gesundheitswesens in Österreich. Da war der Mediziner Werner Vogt dabei, der Systemanalytiker Peter Fleißner und eine ganze Reihe anderer. Und da ist auf einmal, waren eben auch Jusos dabei, die ich als 68er nicht mögen habe. Und da kommt dann der mir am meisten irritiert hatte, der Silvio Lehmann, kommt auf mich zu und sagt, super, Herr Beitrag, und hat gleich mit linker Eloquenz angefangen, über die E-Wirtschaft herzuziehen. Das ist mir so richtig warm ums Herz geworden. Und der war mir sofort auf Anhieb ungeheuer sympathisch, der Silvio Lehmann. Und das ist für mich eben auch so eine ganz wichtige Erfahrung geworden, dass wenn man gemeinsam an einem Ziel arbeitet, dass man dann auch den anderen besser versteht. Ich habe dann eben gesehen, ja, von diesen Jusos kann ja Menge Gesellschaftskritik lernen. Da war ich viel zu naiv vorher. Und die haben von uns Ökologie gelernt. Und vorher haben diese Jusos haben Naturschützer wie mich als Blut- und Bodenromantiker bezeichnet. Nicht? Und es ist dann ein ganz anderes Verständnis entstanden und und eben wegen dieser Überwindung der ideologischen Gräben gab es dann eben auch den großen Erfolg des Nein zur Inbetriebnahme des Atomkraftwerks. Da sind vorher eben ideologische Gräben überwunden worden. Und das ist ganz wichtig, dass man eben erkennt, wir dürfen uns nicht auseinander dividieren lassen. Wir müssen das Gemeinsame vor das Trennende stellen. Und wenn ich mit anderen ein gemeinsames Ziel habe, dann lerne ich die andere Seite auch verstehen und bin viel offener und viel konstruktiver gehe ich mit ihnen um. Also soweit mal paar Worte zur Demokratie und zu gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen. Also in der Frage Zwentendorf, ja oder nein? Da hat es eine wirklich demokratische Entscheidung gegeben. Und es ist auch damit gezeigt, dass sozusagen eine solche Entscheidung, da haben sich damals die Politiker des Volkes richtig geschämt, nicht? Also sowas Verrücktes, blöder geht's ja gar nicht, da baut man ein milliardenschweres Ding hin und dann steht es da herum und wird nicht in Betrieb genommen, das ist ja undenkbar, nicht? Aber es hat sich bewährt, weil würde es in Betrieb gegangen sein und hätte es keine Unfälle gegeben, hätte man jetzt eine sündteure radioaktive Ruine dastehen, deren Bewältigung, Abbau, Entsorgung gewaltige Kosten verursachen würde. Also es war mit Sicherheit eine gute Entscheidung. Ja, wir kommen jetzt eben auch noch einmal zu technischen Fragen. Und ich zitiere da Peter Kafka, einen deutschen Astrophysiker, der leider sehr früh gestorben ist, der ein tolles Buch auch geschrieben hat über Schöpfungsprinzip und globale Beschleunigungskrise. Er hat da zum Beispiel eben gesagt, erst ging es um den Schutz der Mitmenschen vor Naturkatastrophen, allerlei Nöten und Krankheiten und vor den Feinden. Da wurden eine Menge Probleme gelöst. Und heute geht es vor allem um all die Probleme, die durch solche Lösungen neu erzeugt wurden. Die durch Problemlösung erzeugten Probleme wachsen uns über den Kopf. Er sagt dann weiter, das sieht nach einer Instabilität aus. So nennt man es doch, wenn ein System bei einer kleinen Ablenkung aus seinem Zustand nicht Gegenkräfte aufbaut, sondern weitere antreibende Kräfte, die die Störung immer anwachsen lassen. Wohin führt das? Was machen wir eigentlich? Bei uns und weltweit so etwas. Gibt es so etwas wie eine offizielle Wissenschaft und Technik, die mit der herrschenden Ideologie im Bunde steht? Das ist auf der ganzen Welt im Wesentlichen ein und dieselbe Ideologie. Wir stehen vor gewaltigen Problemen. Selbst wenn sie größtenteils Folgen der Anwendung von Wissenschaft sein sollten, es gibt doch nur einen einzigen Ausweg. Mehr Forschung, mehr Technologie, sofortigen Technologietransfer in die Produktion, noch schnellere Innovation. Also vorwärts stürmen mit aller Kraft. Große Probleme sind immer große technische Probleme, erfordern also großtechnische Lösungen. Besonnenheit wäre da schon Defätismus. Sie wird sofort als irrationale Zukunftsangst und blinde Technologiefeindlichkeit angeprangert. Dabei ist wohl kaum etwas irrationaler und blinder als das globale Vorwärtsstürmen der Macher, soweit Peter Kafka. Also wir können eben an Beispielen mancher Techniken erkennen, dass es zwar einen gewünschten Effekt gibt, aber eine ganze Reihe von Folgen, an die man zunächst gar nicht denkt, die aber neue Probleme schaffen. Und in der Regel liegen diese Probleme, die neu entstanden sind, außerhalb der Fachkompetenz derer, die eben diese Probleme verursachen. Und da gibt es viele Beispiele dazu. Eines, das gut untersucht ist, ist der Assuan-Staudamm. Da hat der deutsche Ökologe oder Biologe Frederik Vester, der hat Bücher geschrieben über das kybernetische Zeitalter und eben die Lanze gebrochen für kybernetisches Denken, also vernetztes Denken in vernetzten Systemen und nicht in Ursache-Wirkungsfolgen nur. Und Frederik Vester hat da ein Buch über den Assuan-Staudamm geschrieben. Es geht um eine riesige Fläche, 5000 Quadratkilometer, ein Volumen von 164 Milliarden Kubikmeter, das dieser Staudamm beinhalten soll. Und die Zielsetzung war Stromerzeugung, 10 Milliarden Kilowattstunden pro Jahr und weiters eben Wasser für Bewässerungsprojekte. Also wenn ich den Assuan-Damm errichte, den Nil aufstaue, dann kann ich weiter stromaufwärts eben auch Kanäle fluten, die dann zur Bewässerung dienen und so weiter. Ich habe eine riesige Küstenlinie bei dem neu errichteten oder geschaffenen Stausee. Das waren die Zielsetzungen, also Strom erzeugen und bewässern, großartige Sache. Aber es hat unbeabsichtigte Folgen gegeben. Erstens einmal ist mehr versickert als erwartet. Das heißt, es war dann die Leistung dieses Kraftwerks nicht die, die man zuerst errechnet hatte. Aber ganz gravierend, es sind natürlich die Überschwemmungen ausgeblieben. Früher war es immer so, dass jahreszeitlich der Nil aus den über die Ufer getreten ist und größere Flächen überschwemmt hat. Und das Wasser des Nil in der Regenzeit ist nährstoffreich, weil da ist eine ganze Menge Sediment, wird da mit transportiert. Und dieser fruchtbare Nilschlamm, der hat sich dann bei den Überflutungen abgesetzt. Und Ägypten hat eine jahrtausende alte Tradition einer sehr, sehr ergiebigen Landwirtschaft auf diese Art. Fruchtbare Böden, die sozusagen jedes Jahr frisch gedüngt worden sind durch die Überflutung. Ja, aber das ist jetzt anders geworden. Die Sedimente, die setzen sich im Stausee ab und darunter gibt es nur mehr klares Wasser. Das heißt, diese ständige jährliche Ablagerung von Schlamm ist ausgeblieben. Das hat jetzt weitere Folgen. In Ägypten und anderen Staaten dieser Region gibt es eben eine ganz hervorragende Tradition von Bauten, die aus Lehm, also aus diesem Nilschlamm erzeugt werden. Dieser Nilschlamm, der wird, also es gibt dort in Gegenden, wo es so gut wie nie regnet. Und daher sind diese Lehmbauten außerordentlich haltbar. Da wird dieser Nilschlamm gemischt mit gehäckseltem Stroh, das dann gleich so faserig das Ganze verbindet. Und da werden dann mit so einfachen Formen wird dieser Gatsch da reintan und werden Ziegeln gemacht, Lehmziegeln, die werden sonnengetrocknet und mit dem gleichen Material als Mörtel wird das verwendet. Und die traditionelle Architektur wird eben von den Leuten selber betrieben. Also es kann sich jeder dort sein Häuschen umsonst bauen mit Hilfe von ein paar Nachbarn. Und sie haben Techniken, wo sie schöne Gewölbe machen können, so ähnlich wie die Schwalben, die Lehmbarzeln anpicken. So kann man diese Gewölbe machen und Kuppeln machen. Und es gibt ausgesprochen klimagerechte Bauformen mit Kuppeln, wo der drüber streichende Wind sozusagen absaugt, das ist der Venturi-Effekt. Und Häuser, wo ein kleiner Innenhof ist, wo die kalte Nachtluft drinnen stehen bleibt. Also man könnte jetzt lange Geschichten erzählen über die klimagerechte Art der traditionellen Lehmarchitektur. Ich war selber mal bei einer Exkursion mit Architekten in Ägypten, wo auch ein alter Architekt, der hat die traditionelle Baukultur wieder belebt und der hat uns dort geführt und gezeigt, wie klimagerecht diese Bauten sind. Nämlich diese Lehmbauten, die haben eine relativ dicke Wandstärke, das heißt, sie dämmen die Wärme gut und haben auch eine gute Wärmespeicherkapazität. Und in manchen dieser Gegenden sind ja ganz dramatische Unterschiede zwischen Tag- und Nachttemperatur. Da kann es in der Nacht furchtbar kalt sein und tagsüber über 50 Grad raufgehen. Und in diesen traditionellen Gebäuden bleibt die Temperatur immer in der Behaglichkeitsgrenze, so rund knapp unter 25 Grad. Ja, und jetzt taucht das Problem auf, dass der Nil keinen Schlamm mehr abliefert und wir haben da Gegenden gesehen, wo der Schlamm so tief abgebaut wird, dass die Palmen sozusagen freigelegt werden und dann eben auch eingehen würden, wenn man noch mehr Schlamm abtragt, der von früheren Zeiten stammt. Daher ist eben diese traditionelle Bauweise verboten worden. Also jetzt können Sie sich vorstellen, früher in dieser bevölkerungsreichen Region war das Wohnproblem kein Problem, weil da hat man umsonst mit dem gratis Nilschlamm und ein bisschen Strohhäcksel hat man mit Hilfe der Nachbarschaft sich ein Haus bauen können. Ja, das war es vorüber. Und das sind die Wasserbauer, die können da nichts dazu tun. Ja, das ist jenseits ihrer Sachkompetenz. Also, so viel zum Fehlen des fruchtbaren Nilschlamms als Baumaterial. Aber natürlich fehlt er sonst auch und Während das Nildelta ständig gewachsen ist durch die Sedimente und ein riesiges, sehr fruchtbares Gebiet war, fehlt dort eben auch die jährliche Schlammanlieferung. Und von unten her kommt das Salzwasser durch und es gibt stellenweise so richtig wie raureif ausschauend, da blühen die Salzkristalle an der Oberfläche und das wird unfruchtbar, dieses Land. Nicht? Also die Versalzung ist eben auch etwas. Sie müssen sich vorstellen, wenn ein Feld oder eine agrarisch genutzte Fläche einmal jährlich überflutet wird, da fließt das Süßwasser mit Sediment drüber, nimmt es auch lösliche Sachen mit. Aber der fruchtbare Schlamm, der bleibt dann liegen. Wenn ich aber jetzt nur mit klarem Wasser bewässere, das aber Mineralien enthält, da verdunstet das Wasser und die Mineralien bleiben zurück. So ähnlich wie wenn Sie mit hartem Leitungswasser eine Topfpflanze ständig gießen. Irgendwann müssen Sie es umtopfen, weil der Kalk sich da ansammelt und das wird sozusagen die Pflanzen gehen ein. Also diese Versalzung, die gibt es dann eben auch auf großen Flächen. Und das Nildelta wird zur Salzwüste. Und dann kommt noch was dazu. Die Flussmündungen sind sehr produktiv. Da kommt eben auch nährstoffreiches Material rein. Und da gibt es eine starke Das Wachstum von Phytoplankton, von sozusagen pflanzlichem Plankton, dann Zooplankton und Fische. Also in den Mündungsgebieten gibt es immer gute Fischfanggründe. Und zwar in aller Nähe. Nicht? Also es war sehr leicht möglich, mit geringerem Aufwand gute Fischerträge zu erzielen. Das hat sich auch aufgehört, weil die Nährstoffe, die liegen als Schlamm im Assam-Stausee. Also das sind solche Dinge. Und dann kommt aber noch was dazu. Das ist das Unangenehmste wahrscheinlich. Es gibt die Parasiten, Leberegeln, die Bilharzia. Die Krankheit heißt Bilharziose. Die wird von so einem Saugwurm verursacht und der hat einen sehr komplizierten Generationswechsel. Wenn er jetzt im Menschen ist, dieser Saugwurm, dann bewegt er sich durch verschiedene Organe durch und entlässt die Eier in die Harnblase. Die kommen dann ins Gewässer. Dort entstehen kleine Schwärmer, die befallen Schnecken. Und aus den Schnecken kommen dann wiederum andere Formen, die Zerkarien. Die sind dann im Wasser und die bohren sich dann wieder in die Haut ein, wenn jemand in dem Wasser steht, sagen meine Frau, die Wäsche wascht oder das Geschirr abwascht. Und die bohren sich da hinein und da kommen dann wieder diese Leberegeln. Also eine ganz grausliche Krankheit, die mit schweren Medikamenten bekämpft wird, aber nicht sehr erfolgreich auch. Und nun ist in dem großen Gebiet des Aswan-Stausees sind die Vermehrungsbedingungen für diesen Zwischenwirt, für diese Schnecke sehr gut. Und dort entstehen eben jetzt massenhaft diese Parasiten und werden dann durch die Bewässerungskanäle werden es dann überall verbreitet. Also diese Bilharziose, die sehr stark zugenommen hat, ist auch eine Folge des Aswan-Staudamms. Und dieses Beispiel soll uns immer wieder zeigen, dass das lineare Denken, das die Weltverbesserer ja praktizieren, in bester Absicht, muss man sagen. Niemand will ja was Böses, die wollen alle was Gutes. Ne? Aber sie kennen sich alle den Spruch, das Gegenteil von gut ist sehr oft gut gemeint. Man will eben jetzt sagen, ja, wir brauchen Strom und Wasserkraft, das ist ja was Umweltfreundliches, wissen wir doch alle. Und Bewässerung auch super. Ja, aber es gibt viele Wirkungen, an die man gar nicht gedacht hat. Und da erinnere ich wieder an die schöne Formulierung von Jürgen Dahl, der gesagt hat, dass das Menschenmögliche getan wird, heißt, dass das Unzulängliche getan wird. Denn menschliches Denken ist fehlerhaft und menschliches Ermessen ist lückenhaft. Und wir können nicht alle Folgen im Vorhinein feststellen. So, und jetzt ist klar, in den 60er, 70er Jahren sind all diese Probleme einmal ins Bewusstsein gekommen. Und ich zeige Ihnen hier jetzt ein Konzept, das von einem Amerikaner stammt, von Emory Lovins, einem amerikanischen Physiker. Der hat so Mitte der 1970er Jahre ein Buch eben auch geschrieben, Energy Strategies, Facts, Issues and Options. Und da hat er das Konzept des harten und des sanften Weges beschrieben. Hard Path und Soft Path. Und von daher stammt auch das Konzept einer Energiewende, dass man sagt, wir sind derzeit am harten Weg. Damals am harten Weg. Und was ist dieser harte Weg, wenn wir von unten anfangen? Aufbringungsorientiert. Das heißt, wir sagen, ja, wir haben das Wachstum des Elektrizitätsverbrauchs zum Beispiel ist 7% pro Jahr und das war eine Verdoppelung alle 10 Jahre. Ja, damals. Kann ich Ihnen auch gleich erzählen, was mich sehr gefreut hat damals, wo atomkritische Stimmen sehr selten waren. Da gab es ein Buch von einem Psychologen, Wolfgang Schmidt-Bauer, Homo Consumens, vom Kult des Überflusses, wo er eben auch klar macht, dass der Konsum nicht glücklich macht und so weiter. Und da ist ein Satz drinnen, der mich damals schon begeistert hat. Wenn man uns erklärt, dass eine Verdoppelung des Stromverbrauchs nur mit Atomenergie möglich ist, dann ist das kein Argument für Atomenergie, sondern gegen die Verdoppelung des Stromverbrauchs. Und jedenfalls war das damals eben aufbringungsorientiert. Da erzähle ich Ihnen gleich auch noch eine Anekdote. 1972, glaube ich, war die erste große Umweltkonferenz in Stockholm. Und danach war dann klar, Umwelt ist eine ganz wichtige Thematik und da brauchen wir auch ein Ministerium. Und da wurde zum ersten Mal das Umweltministerium gegründet, das Ministerium für Gesundheit und Umweltschutz. Und damals war die erste Ministerin, war die Frau Primaria Ingrid Leodolter, eine Ärztin. Und die hat eine Veranstaltung gemacht mit dem schönen Titel Umweltschutz heißt Überleben. Und bei dieser Veranstaltung habe ich sie gefragt, Frau Ministerin, vor, so, ja, also es ist bekannt, dass auch niedrige Strahlendosen Krebs und erbliche Krankheiten auslösen können? Und wie kann man es verantworten, Menschen zu bestrahlen, eine Strahlenbelastung zuzulassen, nur dass man Atomkraftwerke bauen kann? Was sagt die Frau Ministerin für Gesundheit und Umweltschutz? Es ist eine Tatsache, dass sich der Stromverbrauch alle 10 Jahre verdoppelt und danach müssen wir uns richten. Und das war die Frau Ministerin. Gut, also aufbringungsorientiert. Wir sind wieder bei dem Schema auf der linken Seite unten. Erneuerbare Energien reichen nicht. Also die Sonne, das kann man alles vergessen. Wir brauchen mehr Energiedienstleistungen. Damit sind wir wieder bei der Frage, was ist eine Energiedienstleistung? Damals haben die Energiewirtschaftler haben diesen Begriff nicht gekannt. Was soll ja Energiedienstleistung? Aber man kann das sehr schön sagen, das hat der Emery Lawenz, hat das brillant auch erläutert. Wir brauchen ja keine Elektrizität in dem Sinn. Brauchen Sie Elektrizität? Nein, Sie brauchen einen Computer. Brauchen wir, ja, und Beamer brauchen wir. Brauche ich Gas? Brauche ich Kohle? Brauche ich Erdöl? Nein, brauche ich nicht. Ich brauche getemperierten Raum, ich brauche Beleuchtung, ich brauche Bewegungsenergie und so weiter. Und das sind die Energiedienstleistungen. Und die kann ich nicht in Kilowattstunden messen, weil es ganz verschieden ist. Ich kann eine Glühbirne verwenden zum Beleuchten, die hat 5% Wirkungsgrad Lichterzeugung, der Rest ist Wärme. Ich kann mit LEDs arbeiten, ne? Ich kann ein schlecht gebautes Haus mit viel Energieaufwand auf Zimmertemperatur bringen im Winter oder ein gut gebautes mit sehr, sehr viel weniger Energieaufwand. Also die Energiedienstleistung ist ja das Ziel und nicht die Menge der umgesetzten Energieträger. Ja, also und der harte Weg, der will eben auch mehr Energiedienstleistungen. Nicht? Also wir brauchen natürlich mehr Verpackung, mehr Papier, mehr Aluminium, die Dosen und das alles, das immer mehr, mehr, mehr. Und natürlich Öl, Kohle, Gas, Atomkraft brauchen wir. Ja, das wird aber immer teurer natürlich. Das System ist störanfällig, das sehen wir jetzt auch. Die Straße von Hormuz wird kontrolliert und auf einmal springen weltweit die Energiepreise, die Düngemittelpreise in die Höhe und so weiter. Störungsanfällig. Umweltzerstörung, überhaupt selbstverständlich, was da alles passiert. Aber natürlich Ressourcenerschöpfung, weil es werden ja da nicht nachwachsende Rohstoffe in immer größeren Umfang umgesetzt in Abfall und anderes. Und klarerweise gibt es da Konflikte um die Ressourcen. Na, das ist der Grund, warum es im Nahen Osten keinen Frieden gibt seit langer, langer Zeit, weil dort das Öl ist. Ne? Ja. Und die Geschichte ist selbstverständlich nicht zukunftsfähig. So kann man nicht in alle Zukunft wirtschaften. Umweltzerstörung, Ressourcenerschöpfung, Konkurrenz und so weiter. Das ist der harte Weg. Und der wird immer noch beschritten. Der sanfte Weg, der schaut anders aus. Der ist verbraucherorientiert. Da stellt man als erstes einmal die Frage, ja, welche Energiedienstleistungen brauche ich überhaupt? Komme ich mit weniger aus? Kann ich mal auf manches verzichten? Und damit sind wir dann eben auch bei der Grundsatzfrage, wo immer gesagt wird, ja, wie kann ich den Leuten klar machen, dass sie auf was verzichten müssen? Und da kann man natürlich die klare Unterscheidung machen zwischen schmerzlichem Verzicht und befreiendem Verzicht. Und es gibt durchaus befreienden Verzicht, dass ich sage, so manchen Ballast, wenn ich den loswerde, dann bringt mir das sogar was. Entlastung. Also, Er ist verbraucherorientiert. Dass man sagt, wie kann ich den Energieverbrauch, Energieverbrauch ist an sich ein falsches Wort, weil Energie kann nicht verbraucht werden, die kann nur umgewandelt werden. Die geht nicht verloren, aber man spricht halt so. Wie kann ich mit möglichst geringem Energieaufwand meine Energiedienstleistungen erfüllen? Und das schaut dann gleich ganz anders aus, diese Frage. Dann ist eben auch, sind die Energiedienstleistungen zu hinterfragen. Brauche ich, all diese Dinge? Ne? Zum Beispiel elektrische Wäschetrockner. Gibt es so schöne Reklame gesehen. Wir setzen der Wäscheklammer ein Denkmal und da wird dann der elektrische Wäschetrockner. Also es gibt viele Methoden, wie man Energie in einer unsinnigen Weise verschwenden kann. Da kann ich Ihnen auch noch ein wunderschönes Beispiel nennen. In diesen Zeiten gab es auch aufblühende Energieberatungsstellen. Und da kannte ich den einen Herrn Professor Fandl, der so eine Energieberatung gemacht hat, wo er den Leuten gezeigt hat, wie sie mit weniger Energie auskommen können. Und da hat er ein Projekt gehabt, Schulen in Österreich. Und da war auch immer eine Begehung. Und der Professor Fandl hat in einer Schule den Schulwart gefragt, der sagt, einmal, wieso habt ihr so einen hohen Stromverbrauch? Ja, wir haben eine Dachrinnenheizung. Wenn eine Dachrinne so rund ist, ja, und da steht ein bisschen Wasser und das friert, ist das kein Problem, weil das hebt sich dann. Aber moderne Dachrinnen, die eckig sind, wenn da Wasser drin steht und das friert, kann das die Dachrinne aufreißen. Mit der sehen Sie, ja, das kann man natürlich verhindern, macht man doch in einer Heizung, elektrische Heizpatrone drunter. Und um zu verhindern, dass man rechtzeitig vergisst, die einzuschalten, ist das ganze Jahr über in Betrieb, die Dachheizung. Also solche Geschichten hat es gegeben. Oder auch der Mikrokonzern in der Schweiz, der hat eben auch seine Energiesparstrategie gefahren. Und die erste Phase war, dass die Mitarbeiter aufgefordert worden sind, sich Gedanken zu machen, wo überall Energie umgesetzt wird. Und allein diese erste Phase hat schon 10% Einsparung gebracht. Und da ist ihnen aufgefallen, im Moment, da könnte man doch. Da steht gerade der Kühlschrank neben irgendeiner Wärmequelle, die kämpfen da gegeneinander. Und ähnliche Sachen. Also es war dann, also so der sanfte Weg versucht eben die Effizienz zu steigern, aber eben auch den Bedarf zu reduzieren. Und ganz wesentlich sind solare Energiesysteme. Und natürlich sind diese sanften Strategien eben eher sozial- und umweltverträglich und tendenziell eben auch zukunftsfähig. Emery Lovins hat ja auch sehr schöne Vergleiche gebracht. Und er hat gesagt, wenn in einem Atomkraftwerk, Atomkerne gespalten werden in den Brennstäben. Jetzt wird Dampf erzeugt, damit mit diesem nuklearen Tauchsieder, der geht über eine Turbine, wird mit einem geringen Wirkungsgrad von 30% in Strom umgewandelt. Der wird über teure Leitungsnetze zu einem entfernten Verbraucher gebracht unter weiteren Energieverlusten. Und der macht dann elektrisch Wasser lauwarm, um sich die Hände zu waschen. Diese Art von einer zentralen Kraft, von einem Kraftwerk, dezentral lauwarmes Wasser zu erzeugen, ist teuer, verschwenderisch und gefährlich. Es ist aber auch physikalisch gesehen unelegant, auf diese Art lauwarmes Wasser zu machen. Das ist so, als würde man mit einer Motorsäge Butter schneiden. Das ist einmal eine schöne Formulierung. Und jetzt ist die Frage, wie erzeuge ich dezentral umweltfreundlich lauwarmes Wasser? Naja, ganz einfach, indem ich einen Flachkollektor aufs Dach tue. Und da scheint die Sonne drauf und ich habe seit, ich glaube, fast 40 Jahren, habe ich 6 Quadratmeter auf dem Dach und habe den ganzen Sommer und ein bisschen im Winter auch lauwarmes Wasser dezentral. Also das ist so ein Aspekt, wie es anders gehen kann. Und Lovins hat eben auch etwas sehr schön gesagt, wenn dir aus der Badewanne das lauwarme Wasser wegrinnt, weil der Stoppel undicht ist, was ist die bessere Lösung? Den Stoppel dicht machen oder einen stärkeren Boiler anschaffen? Ja, da ist die Antwort ziemlich leicht. Und jetzt kann ich natürlich auch ein Haus mit der Badewanne vergleichen. Nicht? Wenn ich schlechte Fenster habe und schlecht gebaute, schlecht isolierte Wände, Dachboden, die Decke und so weiter schlecht isoliert, ja, dann fließt man da unnötig die Wärme weg und ich muss mehr heizen. Ja, wenn ich da jetzt die obere Geschossdecke isoliere, habe ich schon einmal einen Effekt. Bessere Fenster, all das. Also, das ist der sanfte Weg. Und ganz wesentlich ist natürlich zu sagen, dass das Kernstück des sanften Weges ist die Bedarfssenkung. Dass man eben schaut, ja, wie sind denn unsere Ansprüche? Sind die gerechterweise aufrechtzuerhalten? Damit sind wir wieder beim ökologischen Fußabdruck. Und heute erleben wir immer wieder, ich kriege immer wieder Meldungen, ja, da werden, sind gescheite Leute, die erklären, ja, also die Energiewende, die ist völlig zum Scheitern verurteilt. Das sieht man also an den Windrädern, die naturzerstörend überall hingestellt werden. Und so viele sind da hingestellt worden, dass man viele gar nicht in Betrieb nehmen kann, weil die ganze Netzeinbindung nicht funktioniert und so weiter. Also bitte schön, vergiss die Energiewende. Und das ist natürlich unsinnig, weil das nie die Energiewende war. Es hat niemand behauptet, dass man mit Windrädern und ein paar Photovoltaik-Ding unseren Lebensstil aufrechterhalten kann. Das geht auf gar keinen Fall. Also wir müssen die Energiewende konsequent mit der Bedarfssenkung und Effizienz und so weiter machen. Wir dürfen nicht glauben, dass wir den harten Weg weiter beschreiten können mit all der Materialvergeudung, die damit verbunden ist und das mit Solarenergie und Wasserkraft und Windradl. Das geht nicht. Ja, so, jetzt kommen wir zu einer anderen Betrachtung. Ich habe ja, wie schon erwähnt, lange, lange Jahre immer wieder mit Technokraten diskutiert und habe eben Gelegenheit gehabt, mich mit all diesen Problemen auseinanderzusetzen. Und da ist oft gefallen, dass es ganz wie soll man sagen, Konzeptionen gibt, die hinter dem jeweils harten oder sanften Weg stehen. Die Verfechter des harten Weges, die kann man als Beherrscher nennen, bezeichnen. Das sind die, Die sagen also Überlegenheit begründet Verfügungsrechte. Ne? Der Stärkere, der hat sozusagen Recht. Der Mensch steht außerhalb der Natur. Man spricht da von einer anthropozentrischen Verengung der Ethik. Also es geht nur eigentlich um den Menschen. Die Natur, die ist da zur Verfügung des Menschen. Es ist eine technokratische Grundhaltung. Das heißt, die wesentlichen Probleme sind alle technisch möglich. Große Probleme erfordern großtechnische Lösungen. Der Glaube an die Allmacht von Wissenschaft und Technik, also alles, was nicht wissenschaftlich sozusagen zu bearbeiten ist, das gilt ja gar nicht. Lineares, reduktionistisches Denken. Es wird dann klarerweise auch überzogene Ansprüche. Und wie ich das böse formuliere, der Glaube an den Endsieg der Technik über die Natur. Der Begriff Endsieg ist Ihnen wahrscheinlich bekannt. Auch in der letzten Phase des Zweiten Weltkriegs hat man immer noch vom Endsieg gesprochen, und der Goebbels in einer Ansprache. Und ich glaube so fest daran, dass wir siegen werden, so fest, wie ich an irgendetwas geglaubt habe. Das war knapp vor dem Ende des Krieges. Oder Defätismus und Resignation. Und auch das. Da habe ich ein entsprechendes Erlebnis. Also was ist Defätismus? Ist sozusagen ein bisschen verzweifelt, resignieren. Und da habe ich auch ein schönes Erlebnis. Am 5. November 1978 war ja die Volksabstimmung über Zwentendorf und ist mit Nein ausgegangen, knapp wie erwähnt. Und im Frühjahr darauf, also im Frühjahr 1979, gab es den Unfall im Atomkraftwerk Three Mile Island in Amerika, in Pennsylvania, in der Nähe von Middletown. Und das hat gezeigt eben, wie dramatisch die Zustände sein können bei einem Unfall. Und gleichzeitig ist der Film gelaufen, China-Syndrom. Ein Film, wenn Sie den vielleicht im Internet finden, den sollten Sie sich unbedingt anschauen.
Gibt's auf YouTube?
Ah, ja. Ja, der ist wirklich gut, weil da auch zwei Spitzenschauspieler mittun. Die Jane Fonda, die spielt eine Fernsehjournalistin. Und der Michael Douglas, der spielt einen Kameramann. Und der Jack Lemmon, der begnadete Komiker, der spielt eine ernste Rolle, ganz hervorragend. Der spielt einen Nuklearingenieur. Also, und dieser Film China-Syndrom ist ganz toll. Und der ist im Fernsehen gelaufen und danach wurde der technische Direktor des Atomkraftwerks Zwentendorf, Alfred Lentwich, der sozusagen seinen Posten verloren hat durch die Volksabstimmung, und ich, wir wurden eingeladen nach diesem Film zu einer Diskussion. Also der Direktor Lentwich, der Direktor des Atomkraftwerks, das nicht in Betrieb gegangen ist, als Befürworter. Und wie er den Film beurteilt, China-Syndrom, und ich als Kritiker. Und der Nentwich hat gesagt, das ist völlig absurd, solche Sachen können nie passieren und der Film ist gut gemacht, aber hat mit der Realität überhaupt nichts zu tun. Ich habe gesagt, der Film ist gut. Berater, technische Berater waren Ingenieure, die von Westinghouse ausgestiegen sind, aus Gewissensgründen, aus der Atomtechnik. und haben eben den Film beraten. Und dann sind viele, also die wesentlichen Einzelabläufe, die skandalösen, die in dem Film vorkommen, die hat es auch schon de facto mal gegeben. Also der Film ist gut. So, das war's dann und wir gehen dann raus aus dem Senderaum. Und ich habe den Nentwich gefragt, haben Sie ein bisschen Zeit, ich würde Sie gern was fragen. Ja, kann ich erklären. Haben uns da in den Gästeraum gesetzt, eine Flasche Rotwein zur Hand genommen und haben halt angefangen zu plaudern. Und der Nentwich war durchaus, ist durchaus ein umgänglicher Mensch gewesen. Und da hat sich dann folgendes Gespräch entwickelt. Das ist jetzt Originalton Nentwich. Also, dass wir Pfändendorf für die österreichische Energieversorgung nicht brauchen, geschenkt. Das hätte er nie von der Fernsehkamera gesagt. Aber der Westen braucht die Atomtechnik, um gegenüber der arabischen Welt die Oberhand zu behalten. Und das in 50 Jahren ohnehin alles den Bach hinuntergegangen ist. Das werden doch auch Sie so sehen. Und ich war damals sozusagen voll Hoffnung, Ökologiebewegung, Anti-LKW-Bewegung, der Sieg gegen das Establishment. Aber mir war klar, mit der Atombewegung, die ihm seine Karriere gekostet hat, kann ich bei ihm keinen Eindruck schinden. Und habe aber gesagt, ja, also ich glaube schon, dass man im Umweltschutz was erreichen kann und so weiter und so weiter. Dann sagt man, der Technokrat, Schulterklopfen, so irgendwie, ist ja schön, wenn es so Idealisten gibt wie Sie. Ne? Also ein Verzweifelter. Der sagt, ja, es ist eh alles wurscht. Also einer, der in diesem technokratischen System drinnen ist und die Härte und die Durchschlagskraft und das kennt, der sagt, ja, demonstriert es nur. Ne? Also, das ist Resignation, Defätismus. Ne? Nach außen sind es Optimisten, aber sagen wir, ja, muss ja noch blind sein, wenn er nicht sieht, wie alles den Bach hinuntergeht. So, jetzt kommen wir mal zu den anderen, zu den, wie man, die man Bewahrer nennen kann. Das sind die Umweltschützer, die Friedensaktivisten und so weiter. Überlegenheit begründet Fürsorgepflichten. Also der Starke hat nicht Sonderrechte, sondern der hat eine erhöhte Verantwortung. Das ist die Position. Jetzt muss ich natürlich dazu sagen, das ist sozusagen eine Charakterisierung, die natürlich nicht in jedem Einzelfall völlig zutrifft, aber das Ergebnis vieler Auseinandersetzungen ist. Der Mensch wird als Teil der Natur gesehen. Der Mensch hat auch Verpflichtungen gegenüber der Natur. Wesentlich ist eine Ethik der Mitgeschöpflichkeit, so im Sinne von Albert Schweitzer, Ehrfurcht vor dem Leben. Eine solidarische Grundhaltung, dass man erst einmal sagt, ja, wir sind eine Menschheitsfamilie, das Verbindende ist wesentlich stärker als das Trennende. Wir müssen uns auch sozusagen mit allen Lebewesen arrangieren. Die Biosphäre ist eine Schicksalsgemeinschaft, was wir dem Netz des Lebendigen antun, tun wir uns an. Die Biosphäre ist im höchsten Maße komplex und verletzlich. Man kann sehr leicht, kann man sie schädigen. Verbessern kann man sie nicht. Und es muss, wir müssen uns ernsthaft bemühen, ein vernetztes, ganzheitliches Denken zu entwickeln. Anspruchsvoll in den wesentlichen Dingen. Ja, was sind so wesentliche Dinge? Ja, Freiheit ist ein wesentliches Ding. Was bedeutet Freiheit? Da hat Jean-Jacques Rousseau sehr schön einmal gesagt, Freiheit bedeutet nicht, tun zu können, was man will, sondern nicht tun zu müssen, was man nicht will. Also das ist auch ganz wesentlich ein Anspruch, der mir auch ganz wichtig erscheint, ist, dass man eine positive Einstellung im Leben haben kann, dass man sagen, dass man einen Sinn findet, dass man erkennt, dass konsequentes Handeln sinnvoll ist, dass nichts Positives ohne Wirkung ist. Stück Natur, das unter Schutz gestellt ist, bedeutet ein Evolutionspotenzial in alle Zukunft. Ja, und dann natürlich auch die Einsicht, dass die Natur immer recht hat. Dem Leben können wir keine Bedingungen stellen, hat Viktor Frankl auch schön gesagt. Und der prominente Physiker Richard Feynman hat gesagt, die Natur kann nicht getäuscht werden. Wir können uns zwar selber täuschen und uns einbilden, wir tun was Herrliches, Großartiges, Positives, aber die Natur kann man nicht täuschen. Ja, damit sind wir jetzt bei einer Technik, die mehr Probleme schafft, als sie löst. Die schon oft angesprochene Atomkraft, die für mich so das Musterbeispiel einer harten Technik ist. Umweltverseuchung bereits bei der Urangewinnung. Das ist etwas, was die wenigsten so ernsthaft in Betracht ziehen. Es wird ja immer wieder heute auch geredet, ja, also die Atomenergie ist natürlich gegen den Klimawandel so wichtig, da wollen wir dann, das werden wir dann noch genauer erklären, warum das nicht so ist. Und ja, also da machen wir so kleine, sichere, modulare Reaktoren und so weiter. Ja, alle brauchen Uran und das Uran, das muss gewonnen werden. Und wie schauen die Bedingungen der Uran Gewinnung aus. Da gab es vor langen Jahren schon einmal eine Veranstaltung, die Klaus Biekert, ein Deutscher, organisiert hat in Salzburg, das World Uranium Hearing. Und da sind Betroffene aus der ganzen Welt zusammengekommen, Betroffene vom Uranbergbau. Und das wurde dann in Buchform auch veröffentlicht unter dem Titel Der Tod, der aus der Erde kommt. Und Uranerz wird, also Uranerz, das zum Beispiel ein Mineral ist, die Pechblende, wenn das im Boden unten ist, ja, strahlt Uran. Zerfällt, gibt es eine ganze Uranzerfallreihe, verschiedenen Kaskaden geht es, kommen wir später gleich noch darauf zu sprechen. Aber die Strahlung, die wird da unten absorbiert und so weiter, ist ganz was anderes, als wenn ich jetzt dieses Erz heraufhole, das wird fein gemahlen, dann wird mit chemischen Methoden das Uran extrahiert und der Rest, das sind die Abfallerze, sandförmig, die werden einfach in Halden irgendwo hingeschüttet. Das sind die sogenannten Tailings. Und die sind im Umfang von Millionen Tonnen wird das irgendwo abgelegt. Und da hat es dann Untersuchungen gegeben. Erstens, der Wind kann das verblasen, diese Tailings. Und da sind radioaktive Stoffe drin, wie Thorium und Radium. Radium 226 ist ja in der Erdalkaligruppe, also dem Calcium verwandt. Ja, sie haben Magnesium, Calcium, Strontium, Barium und Radium. Das sind die Erdalkalimetalle. Und das Radium ist ein Knochensucher, ein Bone Seeker, wird im Knochen abgelagert. Ja, da fällt mir gerade eine Geschichte ein, die ich auch noch erzählen muss. Radium wurde ja von Madame Curie isoliert. Sie ist ja auch an den Folgen des Umgangs mit dem Radium gestorben, an Krebs und so weiter. Aber Radium war damals natürlich eine Wundersubstanz. Und da hat's, man hat es sogar in Zahnpasten hineingegeben für strahlend weiße Zähne. Ja. Und Radium ist auch verwendet worden als Energielieferant in Leuchtfarben. Also die Uhrenzifferblätter von manchen Uhren sind eben mit uranhältiger Farbe, mit radiumhältiger Farbe bemalt worden. Auch die Instrumente in Flugzeugen und so weiter. Und diese Arbeit haben die sogenannten Zifferblattmalerinnen gemacht. Die haben mit radiumhältiger Farbe haben die Ziffernblätter angestrichen, die Ziffern ausgemalt. Und immer wieder, dass der Pinselspitze, haben sie den mit dem Mund angespitzt und haben auf diese Art Radium aufgenommen. Und haben natürlich schreckliche Folgen davon gehabt, Entzündungen im Mund und Zähne ausgefallen und so weiter. Die Industrie, die einschlägige, die haben das wahrscheinlich gewusst, dass das Radium ist, haben aber das bezeichnet als poor mental hygiene. Nicht? Also die Leute sind selber schuld, weil sie sich die Zähne schlecht putzen. Und man konnte die Gräber von diesen Zifferblattmalerinnen mit dem Geigerzähler finden. Und ich erinnere mich eines der ersten Strahlenbiologie-Bücher, da gab es auch eine Autoradiografie von einem Knochen einer solchen Zifferblattmalerin und ein Schnitt und auf einer Röntgenplatte aufgelegt und da sieht man dann diese schwarzen Strahlenherde. Und also die haben das Radium in den Knochen gehabt. Und jetzt, Radium ist eben ein Alpha-Strahler und die Alpha-Strahlung, das sind Heliumkerne, geladene, die eine unglaubliche Energieabgabe auf kurzer Strecke haben. Sie haben eine kurze Reichweite. Also wenn da ein Alpha-Strahler liegt, ist das für mich völlig bedeutungslos, weil das von der Luft schon abgeschirmt wird. Aber wenn man das im Knochen hat, da werden die nächsten Zellen intensiv geschädigt. Vor allem eben das Knochenmark, wo die roten Blutkörperchen gebildet werden. So, also das war einmal, waren die Radiumgeschichten. Aber in diesen Abfallerzen ist eben auch Radium drinnen, mit einer Halbwertszeit von 1600 Jahren. Also in 1600 Jahren ist es stolz noch halb so stark. Und man hat Messungen, also erstens einmal dieses schöne Material, wunderschöner Sand, das hat man verwendet für einen Häuserbau, hat Verputz damit gemacht. Und Messungen haben gezeigt, dass Bewohner in solchen Häusern eine höhere Strahlenbelastung gehabt haben als Uranbergleute. Dann hat man es in Sandkisten von Kindern gefunden, dieses Material. Also all diese Geschichten. Ein Navajo-Indianer hat eben auch berichtet, wie es mit dem Uranbergbau bestellt ist. In Gegenden, wo sehr wenig Wasser ist und Uranbergbau betrieben wird, da wird das Wasser halt vorwiegend für den Bergbau verwendet und die Bewohner haben sehr wenig. Jetzt kommt der Uranbergmann schmutzig nach Hause. Und da Uranstaub und allerhand mögliches Zeug, Uranerzstaub auf sich und so weiter. Wenig Wasser, jetzt wascht er sich einmal. Dann hat er das in dem Waschbecken wertvolles Wasser. Da wird die Küche noch, der Boden ausgeputzt. Und der Rest, wenn noch was überbleibt, kommt dann noch in den Gemüsegarten aufs Gemüse drauf. Ne? So verschleppen die die Radioaktivität in ihren Wohnbereich. Dann kommt natürlich dazu, dass in Gegenden, wo Uran ist, werden die indigenen Bewohner vertrieben. Also auch das hat sich in den USA abgespielt und in Australien, in der Region des Kakadu National Parks gibt es Uran und dort hat man den Einheimischen auch den Lebensraum verseucht. Also es ist das eine ganz schlimme Geschichte, schon beim Uranbergbau. Man kann sagen, das ist ein schleichender Völkermord an manchen indigenen Völkern. Ja, es gibt auch klare Statistiken seit langer Zeit, die zeigen, dass Uranbergleute in Abhängigkeit von der Arbeitszeit, die sie in den Minen verbringen, einen erhöhten Auftreten von Lungenkrebs haben. Das ist schon seit langer, langer Zeit bekannt. Ja, auch in Böhmen, schon vor langer Zeit, noch zur Zeit, glaube ich, der Monarchie, gab es ja Bergbau, wo auch Pechblende gefunden wurde, aus der dann ja auch die Madame Curie das Radium entsorgt hat. Und da wird gesprochen, da habe ich Kontakt bekommen zu einem Mann, der dort aufgewachsen ist und der spricht von einer Witwenortschaft, ich glaube Dörrach oder so hat die geheißen. Und er sagt, na ja, also die Bergleute sind alle an der Lungensucht schon relativ jung gestorben und die Witwen sind halt dort in Überzahl. Also auch, und denen hat man auch nicht anerkannt, dass das berufsbedingte Krankheit waren. Ja, dann gibt es natürlich die Gesundheitsschäden durch Niedrigstrahlung, dann das Katastrophenpotenzial kerntechnischer Anlagen. Da wurde auch früher gesagt, ja, das ist rein utopisch, das kann überhaupt nicht passieren. Und wenn jemand darauf hingewiesen hat, es könnte doch das sein, nein, das kann nicht sein, weil da haben wir ein Notkühlsystem. Wenn das nicht funktioniert, haben wir dieses System und alles funktioniert bestens. Ne? Aber da ist wieder eben klar, menschliches Ermessen ist lückenhaft. Und dann eben ist Tschernobyl passiert, ja vorher schon andere Geschichten. Windscale. Das ist die britische Atomanlage gewesen. Die heißt heute anders. Nach dem Unfall vom Kraftwerk Windscale heißt die Sellafield. Ja, es sind Alarmpläne und Katastrophenvorsorge ist notwendig, aber das funktioniert alles auch nicht perfekt. Und die Abfallprobleme sind unlösbar. Dann gibt es natürlich die zivile Atomwirtschaft, die ist untrennbar mit der militärischen verknüpft. Und zwar hat das ein schwedischer Nobelpreisträger, der Professor Hannes Alfvén, hat das sehr klar 1974 formuliert. Er hat gesagt, die zivile und die militärische Atomindustrie sind siamesische Zwillinge, die kann man nicht trennen. Also ich kann nicht, wie manche geglaubt haben, den zivilen militärischen Zwilling, den kann ich aushungern, den militärischen kann ich aushungern. Und den Zivilen sozusagen gut ernähren, das geht nicht, weil das eben untrennbar verbundene siamesische Zwillinge sind. Und wenn ich den militärischen Weg haben will, dann muss er den Zivilen beseitigen. Ja, etwas, was der, Physikochemiker Professor Engelbert Broder sehr klar formuliert hat, sind die sogenannten Probleme höherer Ordnung, die mit der Atomenergie verbunden sind. Und zwar, was bedeutet das Probleme höherer Ordnung? Da geht es um das Plutonium, das im Reaktor entsteht durch Neutroneneinfang von Uran. Und dieses Plutonium 239 hat ganz arge Eigenschaften. Es ist im höchsten Grade krebserregend. Plutonium ist ebenso wie Uran pyrophor, das heißt, es erhitzt sich durch Oxidation an der Luft so stark, dass es zu brennen beginnt. Und dann entstehen flüchtige Plutoniumoxid-Aerosole. Und das ist, Plutonium ist, wie gesagt, ein Alpha-Strahler und wird im Körper aufgenommen und so ein Aerosol, so ein unlösbares Körnchen Uranoxid, Plutoniumdioxid, kann in den tiefen Lungengebieten abgelagert werden. Und das ist ein sogenanntes heißes Teilchen, Hot Particle. Das ist sozusagen ein winziges Körnchen, das aber intensiv strahlt. Und das schädigt natürlich das Lungengewebe extrem. Und da kommt dann die Problematik dazu. Da wird dann diskutiert. Die einen sagen, ja, da ist so viel Zellmaterial wird abgetötet durch die intensive Strahlung, dass sehr viel Strahlung dann von den toten Zellen absorbiert wird und daher ist die Wirkung kleiner, als wenn das verteilt ist, die Strahlenbelastung. Dann kommt aber der andere Effekt dazu, dass die Schädigung von Zellen dann sozusagen die Regeneration der Zellen anregt und eine potenzielle Krebszelle, die durch Strahlung eben verändert ist, die kann dann umso leichter zu einer Krebszelle werden, wenn sie zur Vermehrung angeregt wird, wenn eine Verletzung da ist. Also das ist die Hot-Particle-Problematik. Und dazu kommt dann natürlich, dass dieses Plutonium eine Halbwertszeit von über 24.000 Jahren hat und man rechnet eben damit, dass 10 Halbwertszeiten erforderlich sind, um eine einigermaßen erträgliche Intensität zu erreichen. Und das sind dann so 240.000 Jahre. Also Plutonium, wo von dem ein Millionstel Gramm Lungenkrebs auslösen kann, und das ist im Tonnenmaßstab, ist es bei den Atomtests freigesetzt worden, weil ja die Kernspaltung bei einer Atombombe nie 100% ist und diese Plutoniumbomben natürlich zum Teil halt, ist das Plutonium nicht gespalten, sondern ist dann verteilt worden und kommt dann mit dem Fallout im Laufe der Zeit runter. Ja, und dann war eben dann bei dieser Plutoniumproblematik, da hat der Physikochemiker Engelbert Broder, der war zunächst einmal ein Atombombengegner, aber ein Verfechter der zivilen Atomwirtschaft. Und es gab damals, zur Zeit des Kalten Krieges, gab es die Pugwash-Gruppe. Pugwash ist ein Ort in Kanada und dort haben sich Atomphysiker aus der Sowjetunion und aus Amerika und anderen Ländern getroffen. Und zwar aus der Motivation heraus, wir haben die Freiheit, miteinander zu reden und das sollte man nützen, um die Atomkriegsgefahr zu verringern. Und da sind eben sowjetische und amerikanische und europäische Atomphysiker zusammenkommen und haben diskutiert über die Atomproblematik. Und da hat ihm Engelbert Broder erzählt, ja, da ist ihm auch der Vorsitzende der damaligen Backwash-Gruppe, das war der Professor Hannes Alfvén, ein schwedischer Astrophysiker und Nobelpreisträger, der hat eben erklärt, ja, also die zivile und die militärische Atomindustrie, das sind siamesische Zwillinge. Und das hat dann den Engelbert Broder, den Österreicher, dazu bewogen, auch kritisch zur Atomkraft Stellung zu nehmen und zu sagen, ja, also das hängt aber mit der Rüstung zusammen. Ja, das hat eine Fülle von Anlagen gegeben, die wahlweise für zivile Zwecke und wahlweise für militärische Zwecke gearbeitet haben. Und heute ist es auch so, dass mit den zivilen Atomprogrammen in Frankreich und in Großbritannien militärische Anwendungen mitfinanziert werden, für die sonst kein Geld da wäre. Also diese Verflechtung ist eine ganz, ganz wichtige. Und ja, und da war dann eines auch für den Engelbert Broder interessant. Man hat damals eben gesagt, bei der Atomstaat, das ist damals als Begriff aufgetaucht, also wenn eine Regierung jetzt ein ehrgeiziges Atomprogramm macht, und damals hat man auch die schnellen Brüter noch sehr stark propagiert. Das sind Reaktortypen, in denen Plutonium produziert wird, ganz intensiv, und mehr Plutonium rauskommt, als Uran verbraucht wird. Und dass man sozusagen eine Plutoniumwirtschaft macht, also die Energiewirtschaft stark auf die Verwendung von Plutonium einstellt. Und bei diesen Prozessen, sind ja chemische Anlagen, die dann den Kernbrennstoff wieder aufarbeiten und das Plutonium rausholen, da ist eine Bilanzierung nur die Fehlerquote 1-2%. Und da war dann klar, wenn sozusagen 1-2% abgezweigt werden, kann man das gar nicht kontrollieren. Und das genügt aber schon, dass zum Beispiel Terrorgruppen oder irgendwelche Mafiosi-Organisationen in den Besitz von spaltbarem Material kommen und haben dann ein unglaubliches Erpressungspotenzial. Also da gab es Symposien, wo über diese Dinge diskutiert worden ist von Atombefürwortern, die gesagt haben, das ist ein ernstes Problem. Was tun wir? Das war jetzt ganz konkret, hat einer dieser Experten gesagt, wenn jetzt irgend so eine Organisation sagt, die Franzosen sollen ihre Flotte dem Libanon übergeben, ansonsten explodiert am Heiligen Abend in Paris eine Atombombe. Die ist nicht auffindbar. Was tut man da in solchen Fällen? Also das Erpressungspotenzial ist gewaltig. Und das sind eben Probleme höherer Ordnung. Und da wurde bei dieser Backwash-Konferenz diskutiert, wie kann man sowas verhindern. Naja, da braucht man einen richtigen Überwachungsstaat. Und die Ostdeutschen haben gesagt, ja, das ist bei uns möglich, dass wir das kontrollieren. Und da ist dann wieder für andere, für die Wessis, ist dann wieder klar geworden, aha, wenn man so eine Plutoniumwirtschaft macht, dann landet man in einem Polizeistaat. Und das sind sozusagen Probleme höherer Ordnung. Und da geht es auf der einen Seite um Energie, auf der anderen Seite um Freiheit. Ja, damit kommen wir jetzt dann. Ja, und dann natürlich kommen die enormen Folgekosten dazu. Natürlich, dass das nicht zukunftsfähig ist, weil es auf erschöpflichen Ressourcen beruht und behindert umwelt- und sozialverträgliche Alternativen. Also wenn ich Milliarden in diese Technik reinstecke, dann fehlen die einfach für eine Energiewende. Das ist ganz klar. Aber die Geschichte wird noch deutlicher. Da haben wir jetzt ein Schema. das mein Freund Edi Gruber gezeichnet hat. Da haben sie unten rechts die Abfallerze, unten links den Uranabbau. Und das Ganze ist der Materialumsatz für ein 1000 Megawatt Atomkraftwerk. LWR heißt Leichtwasserreaktor und MWE heißt Megawatt elektrisch, eben nicht thermisch. Thermisch ist ja viel mehr. Also für ein großes Atomkraftwerk braucht man je nach Urangehalt 120.000 bis 200.000 Tonnen Erz. Das wird immer wieder gesagt, das super ist ja, nicht? Für ein Kohlekraftwerk brauche ich so und so viel Millionen Tonnen Kohle und da habe ich nur so viel Uran. Das ist ja großartig. Ja, aber die Uranerze, das ist ungefähr so viel wie die Kohle. Und da bleibt dann, wenn das Uran herausgezogen ist, Pfeil nach rechts jetzt, haben sie die Abfallerze, die sogenannten Tailings. Ja, das sind dann auch 100 bis 180 1000 Tonnen pro Jahr für ein Atomkraftwerk und da sind drinnen 6 Kilo Thorium, 230 mit einer Halbwertszeit von 80.000 Jahren und 120 Gramm Radium, 226 mit 1600 Jahren Halbwertszeit. Das sind diese Tailings, von denen ich gesprochen habe. Ja, dann wird die Geschichte das Uran angereichert. Im Natururan sind, das besteht aus Uran-238, das nicht spaltbar ist leicht, und 0,7% Uran-235. Das hat eben einige 3 Neutronen weniger, ist spaltbar. Und das muss angereichert werden. Und das geht natürlich nicht chemisch, weil chemisch ist das ja gleich, ist ein Element. Es geht nur physikalisch. Und das kann man machen, indem man das Uran in ein Gas verwandelt. Das ist das Uranhexafluorid. Also mit Fluor wird es verbunden. Und das wird dann entweder in Zentrifugen geschleudert und da trennt sich das Schwerere in das Leichtere oder Gasdiffusionsanlage durch poröse Wände wird es durchgepresst und da geht das etwas leichtere Uran-235 Fluorid ein bisschen schneller durch. Und indem man tausende solche Schritte macht, die ungeheuer energieintensiv sind, kommt man zu einem angereicherten Uran. Aus dem wurde dann die Atombombe gebaut, die über Hiroshima abgeworfen wurde. Der zweite Weg ist, dass man im Reaktor durch Neutroneneinfluss Plutonium erzeugt. Das kann man chemisch abtrennen. Und das Plutonium-239 ist dann eben der Kern, das spaltbare Material, das für Atomwaffen verwendet wird. Das war dann die zweite Bombe auf Nagasaki. Ja. Da werden dann Brennelemente gemacht und Sie sehen da jetzt links in der Mitte kann man entweder ein Atomkraftwerk betreiben oder man spaltet es ab, das angereicherte Uran zu einer Bombe. Oben ist dann das Atomkraftwerk, die abgebrannten Brennelemente, die enthalten eben noch Uran, aber auch Plutonium, die müssen dann chemisch aufbereitet werden. Das ist die WAA, die Wiederaufarbeitungsanlage. Und da wird dann die hochradioaktiven Spaltprodukte, die durch die Kernspaltung entstanden sind, werden abgetrennt. Das Plutonium wird abgetrennt und kann entweder für Bomben verwendet werden oder wieder als Reaktorbrennstoff verwendet werden. Und da entstehen dann natürlich viele Fraktionen mit radioaktivem Abfallmaterial. Eine andere Geschichte ist auch zu erwähnen, wenn man Uran anreichert, das Uran-235, Dann bleibt dann das abgereicherte Uran-238 über. Und das ist, Uran ist sehr viel schwerer als Blei und eignet sich natürlich hervorragend jetzt als Geschoss. Und da macht man die Geschossköpfe von Munition, macht man aus Uran-238, aus depleted Uranium, DU, depleted abgereichertes Uran. Und diese Urangeschosse, die haben eine ganz tolle Wirkung. Sie haben eine enorme Durchschlagskraft. Also die können so eine Panzerplatte so durchschießen. Dabei erhitzen sie sich unglaublich, zerstäuben und verbrennen an der Luft. Plutonium ist Pyrophor. Es entstehen auf einmal, also auch Uran in dem Fall. Und da entsteht dann sozusagen eine explosionsartige Wolke da drinnen in dem Panzer. Und übrig bleiben dann Uranoxid-Aerosole. Uranoxid ist dann überall in der Gegend. Und das ist dann das Golfsyndrom. Da haben sowohl amerikanische Soldaten nach dem Golfkrieg, wo man Uranmunition eingesetzt hat, als dann auch die Bewohner, zum Beispiel Kinder, die dann in den Panzerwracks spielen und so weiter, die haben sich radioaktiv verseucht mit Uran. Und das ist radioaktiv und chemisch toxisch. Und da hat man auch lang gesagt, das ist ein Schmäh mit diesem Golfsyndrom, das ist alles harmlos, das ist viel zu wenig gefährlich, also dass es sowas verursachen könnte. Also all diese Dinge hängen mit dem zusammen. Und damit höre ich heute mal auf und nächstens setzen wir fort mit der Strahlenwirkung auf lebende Organismen, was damit auf sich hat. Damit bedanke ich mich für heute.